dreimal laufen musste, weil der Durst einfach nicht nachgelassen hat. Komm, glaub rüber. Ich möchte noch mal beten am Anfang. Herr, ich danke dir jetzt, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass dein Wort lebendig ist und dass dein Wort zu uns reden will, dass wir darauf vertrauen dürfen. Du möchtest dein Wort zu uns geben. Du möchtest, dass es in uns wirkt. Und wir vertrauen darauf, dass dein Wort Dynamit ist, das uns trösten, halten, ändern und bewegen kann. Danke dafür. Amen. Liebe Christbad-Gemeinde, wohl dem, kann man das sagen, der auch in der Nacht immer ein Glas Wasser greifbar hat. Ganz in der Nähe. Ich selber bin da manchmal auch Leidtragender. Ich habe nämlich manchmal auch Durst nachts. Und dann stehe ich auf und weiß ja, wo unsere Tasche mit dem Sprudel steht und gehe dahin. Und freue mich auf einen Schluck frisches Wasser. Und dann hebe ich eine Flasche nach der anderen hoch und alle sind leicht, nämlich leer. Und dann laufe ich und muss ich in den Keller und dort den Sprudel holen. Und wenn ich da zurück bin, bin ich eher wach als wieder müde. So. Durst kann ganz schön plagen. Und wohl dem, der so einen Service direkt hat, wie Bert das hatte, wie Ernie das hatte. Aber das Gefühl ist immer das gleiche wie bei Erna. Durst ist richtig schlimm, richtig schlimmer Durst, ist kaum auszuhalten. Das wissen nicht nur Kinder in der Nacht, das wissen Wanderer an heißen Tagen. Das wissen Gärtnerinnen und Gärtner in der Mittagshitze und Läufer, die auf die nächste Verpflegungsstation zustreben und Sehnsucht haben nach frischem Wasser. Durst ist ein sehr intensives Empfinden, ein starkes Verlangen. Das Wort allein schon ist althochdeutsch und steht für Trockenheit in der Kehle. Es zieht sich alles zusammen. Das Schlucken fällt schwer, der Mund ist staubtrocken. Durst kann quälend sein. Irgendwann klebt die Zunge am Gaumen. Wenn man dann trinken kann, dann ist es wie Befreiung. Man könnte die ganze Ostsee leer trinken oder die Nordsee. Das Ploppen, wenn die Flasche aufgeht, das Gluckern beim Einschütten. Das Kondenswasser außen am Glas, der erste Schluck, rinnt die Kehle hinunter. Kühl, frisch, pure Erlösung. Der Durst ist gestillt. Kein Wunder, dass es immer wieder vom Durst nicht nur im körperlichen Sinne gesprochen wird. Wir können vom Durst auch im übertragenen Sinne sprechen. Und dann steht Durst für all das, wonach wir streben als Menschen und wonach uns verlangt. Der Mensch ist ein durstiges Wesen, eben nicht nur körperlich, sondern weit darüber hinaus. Und sein Durst ist immer nur für den Moment zu stillen. Irgendwann kehrt der Durst zurück, voller Verlangen, drängend, sehnend. In der Sprache der Bibel steht ein und dasselbe Wort für die Seele des Menschen und für die Kehle, den Schlund. Die Seele und der Durst sind ganz nahe Verwandte. Und so kann man immer wieder einmal heißen, unsere Seele durstet. Sie durstet nach Gemeinschaft. Vielleicht durstet sie auch nach Gerechtigkeit. Vielleicht durstet sie nach Liebe, nach Anerkennung, danach gesehen zu werden. Vielleicht durstet sie nach Ruhe und einem sicheren Zuhause. Der Mensch ist das durstige Wesen. So hören wir es auch immer wieder in der Bibel. Auch dort ist dieses Bild allgegenwärtig. Und irgendwie ist es ja naheliegend, dass in einer so trockenen Weltgegend wie im Nahen Osten Wasser für alles Gute steht, das den Durst des Menschen löscht. So wie die Seele des Menschen als durstige Kehle gesehen wird, so wird immer wieder vom Wasser geredet, wenn es darum geht, das Gute zu beschreiben, das Wohltuende, das Erlösende, das Gute, das Gott für uns Menschen tut. Der Mensch hat Durst und Gott gibt das Wasser. Auf diesen Nenner lassen sich viele Geschichten in der Bibel bringen. Und ganz oft geht es im realen körperlichen Durst und um frischen Wasser, um frisches Wasser, das war in der Wüstenwanderung, als die Israeliten dann murrten, das erinnert uns, und dann schlägt Mose an den Fels und dann springt da frisches Wasser raus, rein körperlich. Und ebenso oft geht es aber um den Durst im übertragenen Sinne, um alles, wonach sich unsere Seele sehnt. Und dann auch um Erfüllung, darum, dass auch unser Durst nach Anerkennung, nach Ruhe, nach einem Ort, das uns Ohr, das uns zuhört und nach einem Auge, das uns sieht, nach Schutz und Geborgenheit gestillt wird. Am Ende ist es immer einem ganz bestimmten, letzten, entscheidenden Durst. Und wonach sehnt sich unsere Seele, andersherum gefragt, was meldet sich da eigentlich bei uns innen zu Wort, wenn wir so ein unerhörtes Sehnen in uns verspüren? Ein Beter in dem Psalmen, Psalm 42, Vers 2, der bringt es so auf den Punkt und beschreibt es auch so, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich nur dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Am Ende schreit unsere durstige Seele vor allem nach einem, nach Gott selber. Gott, am Ende kann nichts unsere Sehnsucht stillen, wir bleiben untröstlich, wenn wir nicht mit Gott selbst tief verbunden sind. Wir sind so angelegt, wir sind so gebaut, das ist unsere DNA, dass wir auf Gott ausgelegt sind. Dass wir Gottes Liebe brauchen, dass wir seine Nähe und Gegenwart brauchen. Wir brauchen die Hoffnung, dass wir nicht einfach eines Tages verlöschen, sondern heimkehren zu dem, dem wir uns verdanken. Danach schreit unsere Seele. Das meldet sich in uns, wenn wir eine tiefe Sehnsucht, einen schmerzhaften Durst verspüren. Das Volk Israel hat diese Sehnsucht immer wieder zum Ausdruck gebracht. In Liedern und Gebeten. Sie lebten von Gottes Versprechen, euer Durst soll gestillt werden. Lebendiges Wasser will ich euch geben. Eines Tages, wartet nur, eines Tages wird eure Sehnsucht erfüllt, Gott selbst bei euch. Und dann wird alles Zerbrochene heilen, alles Schwere leicht, alle Schuld vergeben. Und so wartete das Volk Israel auf ihn, auf diesen Tag. Auch in den Tagen, als Jesus auf der Welt war, unter ihnen war, war diese Sehnsucht da. Und sie feierten Feste, zum Beispiel das Laubhüttenfest. Sie erinnerten sich an die lange Wanderung durch die Wüste, als sie in Hütten leben mussten. Und sie feierten ihre Hoffnung. Eines Tages wird Gott kommen und lebendiges Wasser für unsere durstigen Seelen ausschütten. Und dann wird endlich alles gut. Und jetzt schalten wir uns in diese Geschichte auf dem Laubhüttenfest ganz konkret mit ein und lesen aus Johannes 7, das siebte Kapitel. Ab Vers 37, ich lese nach der Basisbibel. Am Höhepunkt der Festwoche. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus hin und rief mit lauter Stimme, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Jeder, der an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Innern fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten sie erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war damals noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Jesus hat also seinen großen Auftritt auf diesem Fest. Und er hält keine Rede. Er bittet nicht darum, mal kurz in einer schönen Predigt ein paar Sätze dazu zu sagen, zu dürfen, Input zu geben. Nein, er steht hin und ruft. Er schreit, dass alle hören. Hat jemand Durst? Ist da jemand, der wirklich Durst hat? Wenn da jemand ist, der Durst hat, nur her zu mir. Kommt zu mir. Bei mir gibt es, wonach ihr euch verzehrt. Gott selbst, lebendiges Wasser, Gottes Liebe in euer Herz. Hier fängt es bei mir an, alles soll neu und heil werden, kommt nur her zu mir. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur auf Wohlwollen gestoßen ist, dieser Auftritt von Jesus dort. dass manche das als Skandal empfunden haben, dass da sich jemand aufstellt am Höhepunkt dieses heiligen Festes und sagt, komm her zu mir, ich stille euren Durst, ich gebe euch Wasser des Lebens. Und andere fühlten sich angesprochen, angezogen von dem merkwürdigen Prediger, dem Zimmermannssohn aus Nazareth. Aber was sagt er denn eigentlich ganz genau? Wozu ruft er? Was bietet er? Das müssen wir uns jetzt anschauen, indem wir tiefer in diesen Text gehen. Und ich habe mir drei Fragen herausgezogen, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken und Antworten zu finden. Die Fragen, was ist das denn überhaupt, lebendiges Wasser trinken? Die zweite Frage, wie bekomme ich dieses Wasser? Und die dritte Frage, wann bekomme ich dieses Wasser? Erste Frage, was ist das, lebendiges Wasser trinken? Nun, hier sollten wir den Vergleich verlassen. Das müssen wir so besprechen. Das Schwierige mit dem Evangelisten Johannes ist es, dass er ganz schöne Bilder mitgibt. Und wenn man dann fragt, was es bedeutet, wird es manchmal recht schwierig. Die Geschichte vom Durst und Wasser, das ist doch ziemlich klar. Aber nun, was bedeutet es, wenn durstige Menschen lebendiges Wasser trinken? Da wird es dann eher schwierig. Jesus redet zuerst mit dem Bild vom Wasser und dann ohne Bild vom Heiligen Geist. Also das mit dem Wasser, Durst und Wasser, das leuchtet uns alle ein, aber dann bringt Jesus den Heiligen Geist ins Spiel. Das lebendige Wasser zu trinken und den Heiligen Geist zu empfangen, ist dasselbe. Der Heilige Geist ist ja nicht irgendeine Kraft, nicht irgendein Ding. Es ist Gott selbst bei uns. Der Heilige Geist ist Gott selbst in uns. Der Heilige Geist ist Gott selbst in unserer Mitte. Lebendiges Wasser trinkt, wer den Geist Gottes empfängt, aufnimmt, in sich wohnen lässt, bei sich regieren lässt. Nur das geschieht, da erfüllt sich unsere tiefste Sehnsucht. Da wird getröstet, denn der Heilige Geist ist ein Tröster. Da wird verstanden, wer Gott ist, denn der Heilige Geist ist ein Lehrer. Da wird die Umkehr in Gang gesetzt, in der der Heilige Geist deckt Schuld auf. Und da wird vor allem Jesus in den Mittelpunkt gerückt. Jesus, um den sich alles dreht. Denn der Heilige Geist hat nur ein einziges Lieblingsthema. Und das ist Jesus. Jesus soll uns wichtig werden. Mit dem Heiligen Geist wird Jesus uns wichtig. Wir staunen über seine Hingabe. Wir begreifen, was er für uns tat. Wir begreifen, wir empfangen einen tiefen Frieden über seine Hingabe. Wir begreifen, was er für uns tat. Wir empfangen Frieden, weil wir durch Jesus endlich daheim sind. Dort, wo wir hingehören, als Menschen. Dort, wo unser ursprüngliches Ziel war, in der Schöpfung. Wir verspüren eine wachsende Liebe zu Jesus, zu allem, was Jesus liebt. Und eins noch zusätzlich, Jesus spricht auch davon, hier, das wo immer lebendiges Wasser fließt, Ströme dieses Wassers pausenlos ins Land hinausströmen. Wo der Geist einzieht, entsteht nicht ein gepflegtes, ich fühle mich jetzt aber richtig wohl, ein gepflegtes in sich verliebt sein, sondern da geht's weiter. Der Strom lebendigen Wasser will ins Land hinaus. Man wird das merken. Wenn der Geist in uns wohnt, dann werden Menschen in unserer Nähe erfrischt, gestärkt, ihr Durst wird gestillt. Man kann geradezu auf diese Weise die Geister unterscheiden, ob Menschen in unserer Nähe aufblühen oder ob wir das Leben aus ihnen heraussaugen, sie erschöpfen und durstig machen. Und ich kenne Beispiele, wo Menschen sind, in deren Gegenwart andere aufblühen. Und ich kenne Beispiele, beruflich, aber nicht nur beruflich, wo Menschen sind, wo andere welken. Wo andere nur unter Druck sind und ihnen Lebenskraft entzogen wird. Mein Anliegen für mich ist da, dass der Heilige Geist mich so prägt, mich so führt, mich auch so hinführt zu Menschen, dass sie blühen in meiner Gegenwart, dass sie aufblühen, dass sie Kraft bekommen. und nicht das Gegenteil. Paulus wird das einmal alles auf einen Nenner bringen. In seinem Schreiben an die Christen von Rom wird er fragen, was tut der Heilige Geist? Und er wird antworten, der Heilige Geist sorgt dafür, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wird. Die Liebe Gottes ausgegossen wie lebendiges Wasser in unsere durstigen Herzen. In Römer 5, Vers 5. Für uns und für andere. Und worum geht es hier? Der eigentliche Punkt besteht darin, dass wir noch einmal begreifen, worum es im christlichen Glauben geht. Worum geht es im christlichen Glauben? Es geht nicht zuerst darum, dass wir bessere Menschen werden und uns mehr Mühe geben, das Gute zu tun und besonders lieb zueinander zu sein. Es geht auch nicht in erster Linie um Moral. Es geht nicht zuerst darum, dass wir tiefere Kenntnisse erwerben und den Lehrsätzen des Glaubens zustimmen. Der Glaube ist nicht zuerst Dogmatik. Es geht auch nicht darum, dass wir uns besser fühlen und von unseren guten Empfindungen durch den Tag getragen werden. Der christliche Glaube ist nicht zuerst Gefühl. Worum geht es denn dann im christlichen Glauben? Es geht darum, dass Gott selbst in uns wohnt, regiert, unser Handeln, Denken, Fühlen steuert und unseren Durst stillt, uns von den trüben Quellen fernhält, die alles versprechen und nichts halten. Es geht um den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Aber um diese drei nicht irgendwo fern in anderen Dimensionen und Sphären, sondern diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, direkt in uns, mitten unter uns. Und das jetzt, heute Morgen, hier im Gottesdienst. Und das am restlichen Sonntag. Und das auch morgen früh, am Montagmorgen. Und die ganze weitere Woche hindurch. Alle Tage. Und auf den Gipfeln wie in den Tälern, wenn es hart wird und wenn es ganz schwer wird, wenn wir an Gräbern stehen, die wir nicht verstehen, wenn wir besoffen sind von unseren Erfolgen, wenn die Gefühle Achterbahn fahren, er ist da und er wohnt in uns und wir sind sein Eigen, lebendiges Wasser für durstige Seelen. Und dass ich es weiß und dass es mich trägt, nicht mehr und nicht weniger. Zweite Frage, wie bekomme ich dieses Wasser? Jesus ruft, wenn der dürstet, der komme. Nun muss ich gar nicht fragen, weil diese Frage sich nicht stellt oder selber beantwortet. Habe ich dieses lebendige Wasser getrunken? Fragezeichen, Fragezeichen. Ist das alles bei mir der Fall? Und da müssen wir jetzt vorsichtig sein in der Argumentation, in unseren Gedanken. Diese Frage stellt sich ja wie von selbst. Also wenn wir bei klarem Verstand sind, den Text lesen, dann sagen wir ja. Wir sind gläubig, wir folgen Jesus nach. Wir haben von diesem Wasser getrunken. Ohne Frage. Sehnen wir uns nach dem Guten? Ja. Wenn wir nicht betäubt sind durch das vollständige, vorläufige und kurzlebige, dann werden wir uns nach dem sehnen, das nicht vergeht, dann zieht es uns zu dieser Quelle, aus denen lebendigen Wasser sprudelt. Dann werden wir uns fragen, ob wir sie denn auch haben, was hier versprochen wird. Oder ob wir hier nur einen äußerlichen Sinn, oder ob wir nur im äußerlichen Sinn dazugehören, nicht wirklich dabei. Zugehören, ohne es je erfahren zu haben, was es heißt, wenn Gott selbst in unserem Leben wohnt. Und jetzt wieder vorsichtig, denn diese Fragen, die sich dann stellen bei uns und die uns vielleicht auch in Zweifel und in Ängste führen, die lassen uns ja nur auf uns selber schauen. Die wenden den Blick weg von allem anderen und grübeln in uns selber nach, was wir haben und was wir nicht haben. Und habe ich auch nur ansatzweise etwas davon erlebt? Und was, wenn nicht? Und je mehr wir uns mit diesen Gedanken beschäftigen, diese Konstellation, desto trauriger und dunkler sieht es in uns aus. Wir spüren den Durst, aber wir denken, dass wir meilenweit von der Quelle entfernt sind. Martin Luther hat über diesen Text einmal gepredigt, 1531 hat er da gepredigt und gesagt, das Gesetz macht einen Durst und führt zur Hölle. Das Gesetz bringt mich in Angst, dass ich durstig werde. Es macht, dass ich erschrecke. Das ist vielleicht nötig. aber es trifft und hilft uns nicht, damit wir dabei bleiben. Es trifft uns nicht, damit wir unseren Blick immer tiefer in uns hineinbohren. Es trifft uns, damit wir erschrecken und schnell um Hilfe suchen. Ja, das Gesetz und diese Erkenntnis, ich habe das doch nicht, ich kann das doch gar nicht alles leisten, wie oft fehle ich da und wie oft habe ich da Mangel, das soll uns erschrecken, ja, aber das soll uns hinführen, dass wir um Hilfe suchen. Aber wie? Nun sagt Jesus sagt nicht auf dem Höhepunkt des Festes, prüft, ob euer Durst an der richtigen Quelle gestillt wird. Jesus sagt nicht, nun schau mal richtig lange nach, wie es bei dir aussieht. Er sagt, ist da jemand, der Durst hat, wer immer das hört, der komme und trinke und glaube. Ein Ausleger aus Nordrhein-Westfalen hat es mal in Mundart so beschrieben, wenn die Großmutter den Enkel ruft, dann ruft sie, komm mal bei die Oma, komm mal bei die Oma. Wunderbares biblische Grammatik. Komm mal bei die Oma, beste Grammatik des Glaubens. Auf Westfälisch sagt Jesus zu uns, wenn du Durst hast, dann komm mal bei Jesus. Mehr ist nicht nötig. Das ist schon alles. Komm zu Jesus. Für den Rest sorgt er. Komm mit deinem Durst, komm, wenn du merkst, dass da mehr als Sehnsucht ist. Dass da mehr Sehnsucht ist als Erfüllung. Komm, wenn deine Gefühle gar nicht erhaben sind. Komm, wenn du vieles nicht verstehst. Komm, wenn dein Glaube dir schon länger abhanden gekommen ist. Komm, wenn du eigentlich noch nie gekommen bist. Komm mal bei Jesus, wie du bist. Komm, trink, wenn du eigentlich noch nie gekommen bist. Komm, glaube. Komm zum Abendmahl mit durstiger Seele und offenen Händen. Jesus, ich bin so durstig. Komm, wenn wir beten mit durstender Seele und schlichten Worten. Jesus, ich brauche lebendiges Wasser. Komm und suche die Stille. Halt das mal aus vor dem Kreuz an einem stillen Ort. Setz dich Jesus aus, er ist da. Und dann bitte ihn, Herr, ich brauche deinen Heiligen Geist. Das nennt Martin Luther Evangelium. Das Gesetz macht einen Durst und führt zur Hölle. Das Evangelium drängt wieder und führt zum Himmel. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, zu den letzten Gedanken. Wann bekomme ich dieses Wasser? Da steckt jetzt nochmal ein kniffliges Thema drin. Denn da ist eine kleine Merkwürdigkeit in unserem Bibelwort. Jesus ruft auf dem Fest, kommt zu mir und trinkt. Das klingt jetzt so, wie das 9.11.89 der Günter Schabowski sagte, als er gefragt wurde, wann denn die Mauer aufgehe, und er kramt dann in den Papieren und sagt dann, ja, jetzt, das gilt sofort, unmittelbar. Und genau die gleiche Wirkung ist auch das, was Jesus sagt. Das gilt jetzt, komm jetzt und trinke bei mir. Ohne Zögern, ohne weiteres. Allerdings meldet sich Johannes der Evangelist zu Wort und er sagt Folgendes. Das sagte er vom Heiligen Geist, der aber noch nicht da war, weil Jesus ja noch nicht verherrlicht war, sprich gekreuzigt, auferstanden und zum Vater erhöht. Das klingt noch wie, noch nicht. Das klingt nicht nur so, das steht ja auch so, noch nicht. Ohne Bild. Haben wir den Heiligen Geist oder haben wir ihn nicht? Wir können ja nun denken, ganz logisch, zeitlich, Schiene aufzeichnen. Wir können nun denken, auf dem Fest, damals lag alles noch vor ihnen, Jesus war noch nicht gekreuzigt, auferstanden und zum Vater erhöht, aber heute ist ja alles geschehen. Wir haben vor kurzem Ostern gefeiert, die Auferstehung, wir stehen vor dem nächsten großen Feiertag Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, Himmelfahrt, Jesus fährt zum Vater. Der Geist ist gekommen. Also für uns dürfte dies doch alles erledigt sein. Dieses noch nicht kann doch für uns nicht gelten, oder? Nein, sage ich da jetzt mal provokativ. Es bleibt dabei, es geht immer wieder so. Wir spüren unseren Durst, wir stehen in Gefahr, in eher trüben Quellen zu stillen. Wir brauchen den Ruf Jesu. Hat da vielleicht irgendjemand Durst? Dann komm mal bei Jesus und dann stillt er unseren Durst und wir schmecken das lebendige Wasser und der Heilige Geist tut seine Arbeit. Ja, er ist da, er ist jetzt da in unserem Innern. Und dann geht es wieder von vorne los Und so bleibt es immer wieder. Und wir können das ja, wir erleben das ja auch. Und ich denke, jeder kennt diese Situation in seinem Leben. So bleibt es fürs Erste. Am Ende der Bibel, erst löst sich dann dieser Knoten, diese Verheißung. Da erzählt der Johannes ganz am Ende der Offenbarung, es wird ein Strom lebendigen Wassers vom Thron Gottes ausgehen. Und auf beiden Seiten des Stromes werden Bäume wachsen. Diese bringen 12-mal im Jahr Frucht und die Blätter werden, der Bäume werden wie Medizin sein. Und diese Blätter werden die Völker heilen. Das müssen wir uns mal echt kurz innehalten. Diese Blätter werden die Völker heilen. Werden die Völker heilen, wo wir gerade sagen, wie soll das alles enden? Wie soll das weitergehen? Diese Blätter werden die Völker heilen. Jesu Verheißung. Und wer wird dann dabei sein? Die Rechtgläubigen, die Frommen, die mit der weißen Weste, die alles hübsch beieinander haben? Nein, denn zum letzten Mal in der Bibel ergreift Jesus das Wort und seine letzten Worte in der Bibel lauten, wen da dürstet, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer ist dabei? Der ist dabei, den dürstet. Wir kommen als die Durstigen, wir empfangen umsonst. Und an diesem Tag gibt es kein noch nicht mehr, dann gibt es nur noch Erfüllung und Vollendung. Aber eben erst dann und bis dahin gilt, komm mal bei Jesus. Und immer werden wir wieder schmerzhaft spüren, noch nicht vollkommen, noch nicht endgültig. Umso dringender brauchen wir die Tage und Orte, an denen Jesus uns ruft und lebendiges Wasser austeilt. In der Stille, im Gottesdienst, bei einer Predigt, beim Singen, beim Lobpreis, in der Gemeinschaft untereinander und bei dem Mahl, bei dem Abendmahl, das er uns gespendet und hinterlassen hat. Da hören wir es dann höchst persönlich und in dichter Gemeinschaft. Wenn du Durst hast, komm, nimm, trinke, glaube, hier ist für dich, durstigen Menschen, Wasser des Lebens, Heiliger Geist. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns in deinem Wort zeigst, dass du lebendiges Wasser bist, dass du die lebendige Quelle bist. Dass du uns auch zeigst, wie das passiert, dass du in uns wohnst, durch deinen Heiligen Geist, dass du gegenwärtig bist. Nicht nur heute Morgen im Gottesdienst, auch morgen früh im Alltag. Dein Heiliger Geist, der uns führt und leiten und leiten will. Und du siehst all die schalen Quellen, die uns umgeben, wo wir hinschauen, wo wir hingehen. Ich bitte dich von Herzen, lass uns immer wieder zurückkehren, unseren Durst stillen bei dir. In deiner Nähe. Und dann bitte ich dich auch, dass dieses lebendige Wasser, das du uns schenkst, weiterfließt von uns zu anderen Menschen. Dass andere Menschen auch spüren und sehen und auftanken deinem Wasser, dass wir Spiegel deines Lichtes sind und dass wir auch in das Leben anderer Menschen hineinscheinen mit deinem Licht. Heiliger Geist, wirke du das in uns und führe du uns da zu den Menschen. Du bist da ein wunderbarer Führer und Leiter und dafür danke ich dir. Geh du jetzt mit uns auch in diesen Sonntag hinein. Lass ihn gesegnet sein und lass dein Wort auch weiter wirksam werden in uns. Darum bitte ich dich. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied, bevor wir...